Guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein. Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass es euch gibt. Und ich erlebe hier so überraschenderweise sowas wie Ortsgemeinde, weil ich wohne ja eigentlich nur 5 Minuten von hier. Aber irgendwann, es ist, glaube ich, beim letzten Jahr, da erzählte meine Frau mir, die irgendwie mal einen Gottesdienst besuchen wollte und die ganz viel Schicht arbeitet. Sie war in einer Gemeinde und das wäre sehr schön gewesen und in Schwelm und total klasse und so. Und in dieser Woche bekam ich eine schriftliche Anfrage, ob ich nicht einmal hier predigen würde. Ich bin Charismatiker, also denke ich mir, ein Zeichen. Ne? Ja, an Zufälle glaubt ihr nicht, oder? Guter Freund von mir, der ist Buddhist, der sagt immer, Zufälle ist, wenn der liebe Gott gerne anonym bleiben möchte. Genau. Und so bin ich heute Morgen hier und dürfen wir auch nächsten Samstag hier sein, um unser Konzert zu geben. Und ich freue mich ganz, ganz dolle. Das ist David. Und wenn mich aber da weiß, ich bin ja hochgradig ADHS und ich hasse Ablenkungen und Zwischengeräusche, das macht mich fertig. Aber David ist Mitglied meiner Gemeinde gewesen. Über 20 Jahre habe ich das jeden Sonntag gehört und ich habe das so vermisst. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen, wenn er das macht. Ja? Also David, gut, dass du da bist. Es ist so schön, deine Amens wieder zu hören zwischendurch. Ich möchte gerne über einen ganz bekannten Evangeliumstext mit euch heute Morgen nachdenken dürfen. Und zwar aus Lukas 10, die Verse 30 bis 35. Und für die Verlesung von Gottes Wort, wenn ihr mögt, dürfen wir gerne zusammen aufstehen. Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn und wenn du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Jesus zeigt uns in diesem Gleichnis 3 Gesinnungen, 3 Mentalitäten, 3 Grundphilosophien, an denen wir uns in diesem Leben orientieren können. Das erste, ich nenne es mal, das ist die Mentalität der Räuber. Und die würde ich so beschreiben, deins wird meins, du bist mir egal. Ich lasse dich da halbtot liegen, ja, ich mache mir nicht mal die Mühe, dich ganz tot zu schlagen und dich von deinem Leiden zu erlösen, weil eigentlich bist du mir völlig egal, es geht mir nur um eins, nämlich das, was du hast. Ich will das, was du hast und wenn ich es kriegen kann, dann werde ich es mir besorgen. Deins wird meins und du bist völlig egal. Natürlich finden wir das gerade im Bereich der Illegalität und der Kriminalität, Drogenhandel und Einbrüche und Diebstähle und so weiter und so weiter. Aber darüber predigen wir ja immer nicht da in unseren Gottesdiensten, finde ich, in der evangelikalen Bewegung. Wir reden ja viel über Leute, die gar nicht da sind. Aber es ist halt nicht nur im kriminellen Bereich zu finden, sondern es ist immer und überall da zu finden, wo mein Hauptmotiv wird, aus anderen Kapital zu schlagen, wo ich in anderen Menschen nur meine eigene Verdienstmöglichkeit und meinen eigenen Vorteil sehe. Da, wo sich Menschen auf Kosten anderer, auf Kosten von Schwachen, selber erheben und profilieren wollen. Zum Beispiel da, wo Banken mit Lebensmittelpreisen spekulieren und Riesengewinne einfahren und auf der anderen Seite der Welt verhungern Menschen. Versteht ihr? Das ist nicht illegal. Leider ist es nicht illegal. Dem Herrn sei es geklagt. Ich bin ja der Meinung, es gehört verboten. Ist es aber nicht. Und doch ist es kein bisschen anders. Es ist kein bisschen besser. Es ist die Mentalität der Räuber. Was deins ist, wird meins. Du bist mir egal. Wenn in riesigen Landflächen in Afrika Schweinefutter angebaut wird für Massentierhaltung in Europa und kein Mais mehr für die eigene Bevölkerung und wir stopfen das dann für 1,70 pro Kotelett in uns rein, das ist die Mentalität der Räuber. Was deins ist, wird meins und du bist egal. Gott gibt dem Menschen einen ungeheuren Wert. Einen ungeheuren Wert. Ich bin aufgewachsen mit einer sehr evangelikalen Prägung, für die ich auch dankbar bin. Allerdings, was ich meine, was ein bisschen außerverhältnismäßig war, war die Betonung, wie schlecht der Mensch ist. Was für ein Wurm. Durch und durch verrottet. Böse und gemein. Und alles ist nur Gnade. Wir haben ja viel von der Gnade gesungen heute Morgen und das hat mich ja schon sehr gesegnet. Aber wir vergessen manchmal, dass der Mensch, auch der gefallene Mensch, auch der noch unerlöste Mensch, einen ungeheuren Wert in sich trägt. Wir vergessen manchmal, dass der gemeinste und verkommenste und böseste und fehlentwickelste Mensch dieser Welt immerhin noch eine Ruine der Herrlichkeit Gottes ist. Dass er im Ebenbild Gottes geschaffen wurde und dass unser Auftrag, vor allen Dingen als Jünger Jesu, es ist, die Ebenbildlichkeit Gottes in jedem Menschen zu sehen und zu suchen. Im Garten Eden spielte sich eine bizarre Szene ab, die für den Deutschen schwer zu verstehen ist. Man muss ein bisschen hebräisch denken, um das irgendwie auszuhalten. Und hört, Gott, der Schöpfer, hatte alles wunderbar gemacht. Und hört auch nicht auf, selber zu betonen, wie schön das alles ist. Siehe, sehr gut. Er sprach und es ward. Siehe, sehr gut. Dann weicht er ab. Er nimmt den Staub der Erde und formt einen Menschen. Adam. Alles andere in der Schöpfung ist eine Massenproduktion. In Existenz gesprochen. Das ist Handarbeit. Gott macht sich die Hände schmutzig in der Schöpfung dieses Menschen. Viele tausend Jahre später wird er sich die Hände blutig machen in der Erlösung des Menschen. Er formt den Mensch aus dem Staub, haucht ihm seinen eigenen Atem ein, seinen eigenen Geist ein und das gottesähnlichste Geschöpf des Universums entsteht. Gottes Gegenüber. Gottes Gegenüber, Gottes direktes Gegenüber, das gottesähnlichste Geschöpf im Universum. Und er hängt jetzt da ab in diesem schönen Garten und lebt in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Was für ein Paradies. Ich sage immer, das Paradies der Charismatiker. Weil als jemand, der ja auch von Kindesbeinen an sehr von der charismatischen Bewegung geprägt ist, habe ich ja immer gehört, so ich und der Heilige Geist, ich und der Herr Jesus und nicht auf den Arm des Fleisches sich verlassen, sondern ne, Menschen können ja so enttäuschen, immer nur auf Jesus gucken. Das ging echt gut damals. Ja? Ein Paradies. Adam und der Schöpfer in ungetrübter Gemeinschaft. Keine Sünde, keine Schlangen, keine Frauen. Das klang jetzt komisch, ne? Aber ihr seid in der bibeltreue Gemeinde, ne? Damit komme ich ja durch, ne? Ist ja nun mal, ne? Steht ja so geschrieben. Und in diese unfassbare, charismatische Idylle hinein wird der Allmächtige auf einmal selbstkritisch. Guckt sich das Ganze an und spricht diese Worte, es ist nicht gut. Was? Hallo? Es gibt noch keinen Teufel, es gibt noch keine Sünde, es gibt noch keinen, auf den wir schieben können. Was soll denn hier nicht gut sein, bitteschön? Nein, nein, es ist nicht gut. Es ist ganz gut, aber es ist noch nicht vollkommen. Und Gott spricht unfassbare Worte. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und sagt dann, jemand, der ist wie er. Und Gott macht das größte Geschenk, was Gott dem Menschen jemals machen kann. Das größte Geschenk an den Menschen ist der Mensch. Und er nannte ihren Namen Eva und sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Also ging es nicht nur um das eine hübsche Mädchen, über das er sich so sehr gefreut hat, sondern es ging darum, dass er erkannte, das ist die Menschheit, die mir hier geschenkt wird. Krass. Und viel, viel später, als Gott die Menschen erlösen wollte, sich nicht damit abfinden konnte, sie für immer an seinen Gegenspieler, den Teufel, verloren zu haben, da brauchte es einen Menschen, um sie zu erlösen. Kein anderer konnte das tun. Es reicht nicht, ein allmächtiger Gott zu sein und auf seinem Thron zu sitzen. Damit kann man keine Menschen erlösen, verstehe ich auch nicht. Und wieder ist das größte Geschenk an die Menschen ein Mensch. Paulus sagt, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott, der Mensch Jesus Christus. Was für eine Ehre. Was für eine Ehre wird uns zuteil. In der Schöpfung, in der Erlösung. Wie sieht Gott uns eigentlich? Mit so viel Ehre, mit so viel Wertschätzung, mit so viel. Wie sollten wir uns selber sehen? Und wie sollten wir als Menschen uns gegenseitig sehen? Auch der andersdenkende Mensch, auch der fehlgeprägte Mensch, auch der fehlgeleitete Mensch. Wie viel Liebe und Wertschätzung sollte in unseren Herzen sein für Menschen? Gott gab uns Dinge, damit wir sie benutzen. Dieses Mikro ist ein feines Ding. Das andere vorhin nicht so. Also für den Moment nicht so. Ja? Dieses Mikro hilft, dass ich nicht so brüllen muss heute. Ich habe heute nochmal zu predigen in Troisdorf in meiner Gemeinde. So, es ist sehr schön, dass ich so ein bisschen gechillt reden darf. Also ich benutze das wirklich gerne, aber ich liebe es nicht. Gott gab uns Dinge, damit wir sie benutzen. Und er gab uns Menschen, damit wir sie lieben. Der Teufel hat das rumgedreht. Und das äußert sich in der Mentalität der Räuber. Da geht es darum, dass ich die Dinge liebe, mein Auto liebe, mein Motorrad liebe, mein Mobiltelefon liebe und bereit bin, Menschen zu benutzen, um Dinge zu bekommen. Das ist die satanische Mentalität, das ist die Mentalität der Räuber. Was deins ist, wird meins. Du bist egal. Dann kommt die Mentalität der Frommen. Ein Priester, ein Levit ist mein vorbei. Und ihre Mentalität würde ich mal so beschreiben, meins bleibt meins, Klammer auf, das hat übrigens überhaupt nichts mit Karneval zu tun, Klammer zu. Ja, könnte man ja denken, ne? Meins bleibt meins, du bist mir egal. Und auf einmal denken wir, das klingt aber ganz schön ähnlich. Das klingt ja wie die Mentalität der Räuber, das unterscheidet sich ja kaum. Vielleicht haben diese Frommen zu viel Schiss zum Klauen. Vielleicht sind sie auch so wohlbehütet aufgewachsen, dass die Versuchung niemals da war. Es war immer genug da. Aber genauso wie die Räuber lebt man letztendlich nur für sich und Menschen sind egal. Das erinnert mich an Menschen, die ich kenne, die sehr, sehr gut leben in unserem Land. Wirklich, denen fehlt nichts, die sind echt okay. Und die nicht aufhören können, immer wieder auf die Sozialschmarotzer zu schimpfen oder auf irgendwelche Minderheiten und wie böse die sind und was die mal alles tun sollten und müssten. Es ist eine Mentalität, die sagt, ich habe nichts getan. Das ist eine sehr, sehr kindische Mentalität, oder? Die von euch, die Kinder haben, die werden sich noch erinnern. Ein Riesenknall im Kinderzimmer, auf einmal ein großes Weinen. Die kleine Schwester liegt am Boden und weint herzzerreißend. Der große Bruder steht daneben und sagt, ich habe nichts getan. Oder bei Kain und Abel, wo ist dein Bruder? Ich habe nichts getan. Ja? Soll ich meines Bruders Hirte sein? Ich habe nichts getan. Und so wie ich aufgewachsen bin, habe ich manchmal gedacht, dass Christsein hauptsächlich besteht aus Dingen, die wir jetzt nicht mehr tun, nachdem wir uns bekehrt haben. Da hat man so ganz besondere Sprecher eingeladen zu evangelistischen Abenden und die haben den ganzen Abend uns spannende Geschichten erzählt, von wie die früher gelebt haben. ne, wie sie Drogen genommen haben und Frauen aufgerissen haben oder wie sie Mafia-Bosse waren oder wie sie Gangster waren und was sie alles gemacht haben und so. Und das war immer total spannend. Ich fand das super, auch die Bücher, ich habe das verschlungen. Und dann haben die sich bekehrt und dann haben die das alles nicht mehr gemacht. Und ich habe mich schon damals gefragt, was sie denn jetzt eigentlich den ganzen Tag machen. Ich meine, das sind ja richtig kapazitätenfrei geworden. Ne? Was machen die jetzt eigentlich den ganzen Tag? Und das ist der springende Punkt. Er tat nichts. Das ist der springende Punkt. Er tat nichts. Und wir werden uns das gleich nochmal ein bisschen differenzierter angucken. Das ist eine Priesterstadt. Priester, das sind Sadduzäer, das sind sehr, sehr wortgetreue Theologen, anders als die Pharisäer, die auch schon mal eine Ausnahme zulassen. Da darf der Ochse auch schon mal am Sabbat aus dem Brunnen gezogen werden. Die Sadduzäer, da gibt es keine Ausnahmen. Was sie nicht sehen, ganz fundamentalistisch, das gibt es auch nicht. Der hatte auch religiöse Gründe und der hat nicht anders gemacht, als was ich immer wieder auf Pastorenkonferenzen höre mein ganzes Leben. Er hat irgendwie auch mal Prioritäten gesetzt. Christsein besteht eben nicht aus Nichtstun. Und wenn ich euch sage, dass Jesus wieder Mensch geworden ist und heute durch Schwelm irrt und obdachlos ist und dass seine Kleidung ruiniert ist und wirklich nur noch Lumpen und dass er kein Geld hat und wer würde nicht jetzt mit mir aufspringen und wir fahren überall rum, bis wir ihn gefunden haben hier in Schwelm und ja, Wer würde nicht mitmachen? Und eines Tages, wenn wir vor ihm stehen, dann wird es heißen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Herr, das ist doch Quatsch, das kannst du doch nicht unterstellen, das hätten wir doch sofort getan. Dann wird er ihnen antworten, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt. Das habt ihr auch mir nicht getan. Christsein definiert sich nicht durch das, was wir nicht tun, sondern durch das, was wir tun. Dann gibt es die Mentalität der Samariters. Meins wird deins, denn du bist mir wichtig. Dieser Samariter war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hatte es zu was gebracht. Das Umfeld in den Tagen Jesu dort in Israel war ein bettelarmes, ein bettelarmes. Die Leute kämpften um ihr Überleben. Römische Herrschaft war angesagt und die Römer pressten aus ihren Kolonien, was sie nur aus ihnen rauspressen konnten. Ganz, ganz schlimm. Zöllner waren ja auch deshalb so verhasst. Es ging ja nicht darum, dass einer für die Römer mal, ich sag mal, die Steuergeschichte organisierte. Sondern wenn du Zöllner werden wolltest, dann hast du eine Zollstelle, die hast du ersteigert, meistbietend. Da kamen die Römer und haben gesagt, so, wer will denn die Zollstelle hier? Und dann kam der Matthäus und sagte, also ich würde euch jedes Jahr 10.000 Euro geben. Und dann kommt der Zachäus und sagt, ja, ich würde 15.000 geben. Und dann kommt noch einer und sagt, 20, alles klar, er kriegt sie. Ob Missernten, ob die Leute das überhaupt verdienen, artischer Betrag, das musst du dir mal vorstellen, heute undenkbar. Ich meine, unsere Zöllner sind auch nicht immer nett, ne? Aber das ist undenkbar. Ein statischer Betrag musste abgeführt werden, ganz egal, wie das lief mit den Ernten. Du hast erst deine Steuern bezahlt, ein fester Betrag. Das Land blutete aus, es war in bitterster Armut. Und dieser Mann hatte Öl und Wein dabei. Ein Besserverdienender. Er hatte ein eigenes Reittier. Er konnte einen Blankoscheck ausstellen und sagen, hier, ich zahle schon mal, um was immer es mehr kostet. Der verhandelt nicht mal. Ich werde es bezahlen. Wow. Warum? Warum würde er sowas für einen Juden tun? Samariter und Juden, die hassten sich so abgrundtief. Das kann man nicht mal mit Dortmund und Schalke vergleichen. Ja? Weil die Juden aus Sicht der Samariter, das waren Irrlehrer, die beteten am völlig falschen Berg an, da in Jerusalem. Es war ein ganz anderer Berg, die hatten auch die Tora, das war auch eine Art Juden-Samariter. Die hatten auch die Tora und das Wort Gottes, aber das war ein bisschen anders. Und der Berg, wo man anzubeten hatte, war anders. Und man hasste sich wie die Pest. Warum würde ein Samariter so etwas für einen Juden tun? Nun, unser Text sagt es uns, aber man überliest es schnell. Dort heißt es, als er ihn aber sah, hatte er Erbarmen. Dass der Priester vielleicht auch kurz gedacht hat, boah, arme Sau, tut mir aber leid, schrecklich, was wird denn aus dieser Welt, hä? Diese Räuber, also jemand sollte wirklich mal was unternehmen. Merkt man auch, dass Endzeit ist an solchen Sachen, ne? Sieht man jetzt immer öfter, schlimm, schlimm, schlimm. Ich unterstelle mal, das mag der Priester durchaus gedacht haben. Aber der Samariter, es heißt dort, als er ihn aber sah, hatte er Erbarmen. Dieses gleiche Wort im Griechischen wird auch benutzt, als Jesus die Menschen sah, da heißt es, er wurde, da wird so übersetzt, von tiefem Mitgefühl ergriffen. Ich glaube, das Wort, was wir heute benutzen, ist Empathie. Sich einfühlen zu können. Das ist etwas, was Gott in der Schöpfung, in uns Menschen, in ganz besonderer Weise hineingelegt hat. Das glaube ich von ganzem Herzen. Die Grundbedeutung dieses Wortes kommt von dem Wort Darm oder Gedärme, weil der Hebräer glaubt, dass der Darm der Sitz von Gefühlen ist. So, wenn wir unsere Liebsten sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen, weiß ich nicht, wie der Hebräer das ausdrücken wird, dass es nicht allzu unromantisch klingt, aber wir sagen ja mittlerweile im Deutschen auch, ich habe da so ein Bauchgefühl, ne? So, nicht hier, sondern hier, ich habe da so ein, ne? Der Sitz der Gefühle, der Emotionen, Darm, Gedärme. Empathie, sich einfühlen können, versteht ihr? Das ist Gottes Ebenbildlichkeit in uns. Wenn ein Wolf ein Schaf reißt, dann ist das Instinkt in einer gefallenen Schöpfung. Er hat Hunger und er denkt sich nicht, Mensch, jetzt beiße ich das Schaf in den Hals, wenn ich mir vorstelle, wie weh das tun muss. Aber ich habe jetzt einen Hunger, ich kann mir jetzt nicht helfen, ich muss das jetzt tun, aber oh, in den Hals gebissen werden, kann ich mir ja selbst ganz gut vorstellen, das muss ja furchtbar sein. Nein, sowas denkt der Wolf nicht. Es ist der Mensch, der sich in den anderen hineinversetzen kann. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der hat einen Selbstverteidigungskurs gemacht und dem wollte man beibringen, dem Angreifer mit beiden Augen, mit beiden Fingern in die Augen zu stechen. Und er sagt, weißt du, Uwe, solche Techniken und so, das musst du drauf haben, aber boah, die Überwindung, warum ist das denn so schwer für uns, sowas zu machen? Weil wir uns vorstellen, das wären unsere Augen. Weil das, was wir einem anderen antun, das ist zutiefst göttlich, dieses Empathie. Im Deutschen heißt diese Geschichte oder das Gleichnis vom guten Samariter, vom barmherzigen Samariter. In den englischen Bibeln heißt er der gute Samariter und ich mag das Deutsche mehr, weil ich mag ihn nicht sehen als einen Gutmenschen. Ich mag ihn nicht sehen als einen moralisch und ethisch überlegenen Menschen, darum geht es Jesus hier überhaupt nicht. Ich mag ihn einfach nur sehen als einen Menschen, der noch was spürt. Ein ganz normaler Mensch in seiner Gottesebenbildlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass er Juden genauso ablehnte wie andere Samariter auch. Aber wisst ihr, wenn ein Mensch da liegt und sein Gesicht blutüberströmt ist, ob der jetzt schwarz ist oder weiß, gelb oder rot, Schalker oder Dortmunder, Samariter oder Jude. Blutüberströmt sehen wir alle ziemlich gleich aus, oder? Und auf einmal zählte nur noch eine einzige Sache. Hier liegt ein Mensch. Hier liegt ein Mensch. Das ist, worum es geht. Als er ihn aber sah, wurde er von tiefem Mitleid erfasst. Hier liegt ein Mensch. Wenn man die Gleichnisse Jesu liest, so meine ich, fehlt uns manchmal, wenn man den hebräischen Hintergrund nicht ausreichend betrachtet, ein bisschen die Tiefenschärfe. Als junger Prediger habe ich immer gedacht, die sind gut für diese Helfen. Ja, so, man sollte helfen. Ne? Ja, wäre besser, man sollte helfen. Aber für die Gemeinde haben wir ja Paulus und den Römerbrief und andere Dinge, die so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Aber das liegt oft daran, dass uns die Tiefenschärfe etwas fehlt. Worauf kommt es Jesus eigentlich an, als er das hier erzählt? Jetzt müssen wir Folgendes verstehen. nämlich den Kontext des Gleichnisses. Ein Mann kommt zu Jesus und je nach Evangelium fragt er, was muss ich tun, um das Leben zu erben, also um errettet zu sein? Ein anderer fragt, was ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus, typisch rabbinisch, machen Rabbi immer, beantwortet die Frage mit einer Gegenfrage. Was steht denn geschrieben? Kennst doch deine Bibel. Was steht denn geschrieben? Ja, Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst. Und Jesus sagt, super, klasse Antwort, alles klar, tu das und du wirst leben. Und dann kommt ein Vers, den ich überhaupt nicht verstehe. Dann heißt es, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus. Da frage ich mich doch, an welcher Stelle entsteht denn hier die Notwendigkeit, sich selbst zu rechtfertigen? War doch ein klasse Gespräch. Gute Frage. Du durftest die Antwort selber geben. Der Rabbi hat dich gelobt vor allem, hat gesagt, hey, super Antwort, astrein, 1+, mit Sternchen, setzen, wiedersehen. An welcher Stelle entsteht denn hier eine Notwendigkeit, sich zu rechtfertigen? Hätte Jesus jetzt gesagt, weißt du was, Alter, das ist die dämlichste Frage, die ich jemals gehört habe. Und dann stünde er aber wollte sich rechtfertigen, würde ich sofort verstehen. Aber wo entsteht denn hier der Rechtfertigungsbedarf? Was gab es denn hier zu rechtfertigen? Nun, es gibt verschiedene Dinge, aber ich finde, das macht es auch zu einem sehr modernen Gleichnis, denn vielleicht ging es um etwas, was uns sehr ähnlich geht, nämlich die Not von Menschen zu relativieren und dann nichts zu tun. Wer ist denn mein Nächster, fragt er. Die Straße von Jericho nach Jerusalem, darf ich mal fragen, wer auf dieser Straße schon mal war? Eine, zwei, drei, ja, ein paar. Die ist bis heute bekannt für Kriminalität. Da gibt es so viele Höhlen und Schluchten und was weiß ich, da kommst du, ne, das kannst du gar nicht alles einsehen. Da irgendwas abzuziehen auf der Straße, um ganz schnell weg zu sein, ist bis heute, funktioniert das ganz, ganz hervorragend. Und wenn man diese Straße wandert, dann ist man dankbar, wenn man selbst genug heil ankommt. Und dann sieht man öfter mal Menschen, die vielleicht halbtot da liegen. Ja, wer ist denn mein Nächster? Es sind doch so viele, es kann nicht jeder mein Nächster sein. Und das macht es für mich so modern. Wer ist eigentlich unser Nächster in einer globalisierten Welt? Versteht ihr? Früher in Schwelm. Da hat vielleicht eine Frau mit 5 Kindern ihren Mann verloren. Der hatte einen Unfall und wusste nicht, wie sie über die Runden kommen sollte. Ich rede jetzt von ein paar 100 Jahren. Das sprach sich rum und ihr Schwelmer sagt, ja nett. Ne? Mein Onkel Günther, der kam aus Schwelm. Der sagt immer, Junge, noch ein wie dich und wir können die Welt dicht machen. Also ich habe irgendwie auch so ein Erbe in dieser Stadt. Mein Onkel Günther. Und dann haben Nachbarn, das will ich mal glauben, und vielleicht Leute aus der Kirche oder was, sich zusammengetan und haben dafür gesorgt, dass diese Witwe irgendwie über die Runden kam. Man hatte Barmherzigkeit, das war der Nächste. Man hat dem Nächsten was getan. Aber bitteschön, wer ist denn mein Nächster in einer globalisierten Welt? Wie soll ich das denn aushalten, heute Abend wieder um 8 Uhr, mir die Tagesschau anzugucken? Die geballte Grausamkeit dieses Planeten, Krieg, Hunger, Elend, Vergewaltigung, das organisierte Verbrechen an Umwelt und Natur, was mir in 15 Minuten so richtig zusammengepresst ist. Und danach hole ich mir noch ein Bier, dann kommt noch dieser schreckliche schwäbische Müsli-Typ mit seiner Werbung. Und dann kommt der Tatort, oder? Da stelle ich mir doch die Frage, auch eine sehr moderne Frage, sagt man ja heute so, ne? Spüren wir eigentlich noch was? Und sollten wir noch was spüren, müssten wir nicht dann alle auch depressiv werden? Bewahren wir nicht unsere Herzen irgendwie mit Riesenmauern, um nichts mehr spüren zu müssen, weil das einfach nicht mehr auszuhalten ist? Und wenn ich mir dann noch die Frage stelle, liebe Schwestern und Brüder, wer ist eigentlich der reiche Mann und wer der arme Lazarus in einer globalisierten Welt? Dann wird mir ganz anders, weil mir schlagartig bewusst wird, dass ich einer von 10% der Menschen dieser Welt bin, die 90% zur Verfügung steht des Geldes und der Finanzmittel und aller Ressourcen. Wer ist mein Nächster? Ich kann sie nicht alle retten. Also rette ich keinen. Und egal, was man tut, es ist ja immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also tue ich gar nichts. Versteht ihr, es gibt immer 1000 Richtigkeiten, um Leuten nicht zu helfen. Am Arbeitsplatz, da wird einer gemobbt. Wir mobben nicht mit. Nein, wir sind ja fromm. Wir mobben nicht mit. Aber uns zu ihm stellen und den Kollegen zu sagen, Leute, jetzt ist doch mal Feierabend hier. Jetzt lasst ihr den Mann mal in Ruhe. Sag mal, spinnt ihr eigentlich? Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Nein, nein, weil irgendwo ein bisschen selbst ist er ja auch schuld. So muss man sich ja auch nicht verhalten. Wir halten uns raus. Wir tun nichts. Spenden, naja, das kommt ja eh nicht an. Wer weiß, ne, ob das überhaupt ankommt. Und Pennern, denen soll man ja nichts geben. Hast du das gewusst, dass man Pennern nichts geben soll? Höre ich andauernd, soll man nichts geben. Ich traf mich mal mit einigen Kollegen. Wir hatten irgendwie ein Treffen und ich musste nach Düsseldorf. Und da am Bahnhof war ich mit einigen Kollegen. Und ein Schnorrer kam auf mich zu und sagte, ey Alter, hast du mal einen Euro für einen Hamburger? Und ich guckte so in meine Tasche und hatte nur ein 2-Euro-Stück und gab ihm das. Ich sagte, hier, kauf dir 2. Und ich guckte ihm in die Augen und sagte, ey Alter, pass auf dich auf, ja? Und schenkte ihm ein Lächeln. Und er guckte erst ein bisschen irritiert, dann lächelte er zurück und sagte, ja, danke. Und dann ging er seine Wege. Da sagt jemand zu mir, ach Uwe, du bist so ein alter 68er Sozialromantiker, ey. Das ist ja kaum auszuhalten mit dir. Du lebst in deiner eigenen Welt. Weißt du denn nicht, denen soll man nichts geben? Glaubst du echt, der kauft sich jetzt einen Hamburger? Wahrscheinlich kauft er sich Drogen. Ja, ich sage, weißt du, klar, man hätte viel mehr machen können. Man hätte ihm das Evangelium sagen können. Man hätte sagen können, du, wenn du willst, ich gebe dir mal meine Nummer. Wir können mal doch gucken, ob wir eine Therapiestelle für dich finden oder wenn du mal reden willst. Oder man hätte noch manches mehr machen sollen. Aber ich sage dann, ich habe auch nicht gesehen, dass ihr euch überschlagen habt. Ja, vielleicht kauft er sich gar keinen Hamburger. Ich sage euch mal was, wenn dieser junge Mann an diesem Abend auf einem Bahnhofsklo sich seinen letzten Schuss setzt, um dann vor seinem Schöpfer zu stehen, dann würde es mir alles bedeuten, wenn er an diesem, seinem letzten Tag einen Menschen getroffen hat, der ihn nicht verachtet hat. Steht hier, 2 Euro ist nicht viel Geld für mich. Es ist wirklich nicht viel Geld für mich. Nein, ich habe mich nicht überschlagen. Nein, ich habe nichts Großes getan. Ich habe einfach so, habe ihm auch einem Menschen eine kleine Freude gemacht. Habe ihm auf Augenhöhe angesehen und habe ihm einen Segen zugesprochen, einen Wunsch geäußert. Pass auf dich auf. Ich hoffe, dass ein bisschen von meinem Herzen mit rübergekommen ist, dass er wertvoll ist. Dass er ein kleines wenig berührt war, ein Mensch, der ihn gesehen hat, der ihn auch angeguckt hat beim Geben. Versteht ihr? Ja, es gibt bessere Dinge zu tun, als Pennern Geld zu schenken, das weiß ich sehr wohl. Wir könnten viel mehr tun. Nein, es war nicht viel. Aber es war einfach nur so ein, es war nicht ein heiliger Sein. Es war einfach nur so ein bisschen Menschsein. Das Gleichnis Jesu ist sehr, sehr provokant. Jesus ist unfassbar. Ich glaube, er hat seine Zuhörerschaft hier völlig verladen. Stell euch das mal so vor. Es gab 2 große religiöse Kräfte. Das gab viel mehr, aber 2 große. Es gab die Sadduzäer, die hatten die Macht im Tempel und in Jerusalem und die hatten Verträge mit den Römern. Die waren ultra-orthodox auf der einen Seite. Und hingen am Buchstaben der Tora. Und dann gab es die Pharisäer. Die hatten mehr die Macht auf dem Land und am See Genezareth. Die hatten so Gemeinden mit Bibelstunde und so, Synagogen. Ja? Und das war alles ein bisschen lebenstauglicher. Und Jesus war von seiner Prägung her eher Pharisäer. In ihren Synagogen hatte er Lehrerlaubnis. Die ließen auch nicht da jeden auf die Kanzel, genau so wenig wie ihr. Ja, da hatte er Lehrerlaubnis. Die meisten Wunder hat er getan in der Synagoge in Kapernaum. Ja. Und wenn Jesus diese Geschichte erzählt, die Räuber, klar, die böse Welt, Endzeit, oh oh. Und dann die Sadduzäer, die Priester, naja, diese Fundamentalisten, die durften ja nicht. Es war alles aufgebaut dafür, dass jetzt als nächstes ein Pharisäer kommt. Und der Pharisäer sagt, naja, ich darf ja am Sabbat auch einen Ochsen aus dem Brunnen ziehen und hier liegt ja immerhin ein Mensch. Und versteht ihr? Alles lief darauf zu, dass es jetzt ein Pharisäer wird. Und dann kommt ein Samariter. Ich sage euch, das ist eine Unverschämtheit nicht zu toppen. Und was Jesus hier sagt, es braucht nicht mal einen Rechtgläubigen, es braucht einen Menschen. Und wisst ihr, ich als evangelikaler Christ, dem immer klargemacht worden ist, wie wichtig die Schrift ist und dass alles biblisch sein muss, ich habe ein großes Herz für den Sadduzäer. Versteht ihr? Der war auf dem Weg vielleicht zum Tempel, der hatte vielleicht morgen früh wieder Tempeldienst. Hey, hallo, das ist nicht unwichtig. Da kommen die Leute aus der ganzen damaligen bekannten Welt, die Pilger nach Zulu. Wichtig, ein wichtiger Mann. Wenn der einen Blutenden anfasst, dann ist er disqualifiziert, dann ist er unrein tagelang. Dann kannst du nicht mal eben dein Telefon rausziehen und sagen, ey Aaron, ey, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ey, Alter, ich habe hier einem geholfen und jetzt habe ich hier Blut an den Händen und so. Und Aaron sagt, ja, ist kein Problem. Der Josua ist auf Standby, der kann dann für dich einspringen und du machst das nächste Woche. Wäre dieser blutende Mann in seinen Armen gestorben, wäre er für immer disqualifiziert gewesen. Er hätte nie wieder Priester sein dürfen. Karriereende. Nein, nein. Liebe Schwestern und Brüder, er hat nur Prioritäten gesetzt für seine Berufung. Und das, was Jesus hier sagt, ist so revolutionär. Wisst ihr, was das größte Wunder im Leben Jesu war? Nicht auf dem Wasser gehen. Das größte Wunder war, 3,5 Jahre so Storys erzählen und erst dann gekreuzigt werden. Weil was Jesus wirklich sagt, und ich sage es jetzt in einer geschönten Version, ich könnte es auch noch ganz anders sagen. Jesus sagt, pfeif auf den Tempel, hier liegt ein Mensch. Pfeif auf Gottesdienst und Worship. Pfeif auf Gemeinde und Bibelstunde. Hier liegt ein Mensch. Und mehr Gegenwart Gottes und mehr Gottesdienst und mehr Anbetung gibt es jetzt für dich nirgendwo, als dich hier hinzuknien, egal was es kostet. Hier liegt ein Mensch.
Uwe, willst du sagen, dass die Gemeinde unwichtig ist? Nein.
Ich bin seit 30 Jahren Gemeindepastor. Wie soll ich sowas sagen? Sie ist nicht unwichtig. Aber sie ist oft nicht das, was wir daraus machen. Sie bezieht ihre Wichtigkeit aus ganz anderen Dingen, als was wir oft denken. Wenn wir zusammenkommen und alle unsere Finanzen und Kraft dafür aufwenden, um uns gegenseitig im Glauben zu halten. Sie findet genau dort statt, wo dieser Mensch stirbt. Hier liegt ein Mensch. Und mehr Gottesdienst geht gar nicht. Jesus tut etwas sehr, sehr Typisches für einen Rabbiner. Oder sagen wir mal für Jesus, ob das so rabbinisch ist, weiß ich gar nicht. Aber wenn du mal vorsichtig seine Gleichnisse und seine Antworten liest, wirst du sehen, dass er in der Antwort grundsätzlich die Fragestellung verändert. Das wurde so gar nicht so sehr gefragt, was er oft beantwortet am Ende. Die Frage war, wer ist mein Nächster? Ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Die Frage ist gar nicht mehr, ist das jetzt mein Nächster oder nicht? Sondern die Frage ist, wem bin ich bereit, ein Nächster zu sein? Seht ihr das? Wer von diesen dreien war jetzt der Nächste? Das ist, was Gott uns fragt. In einer globalisierten Welt, es ist nicht einfach, nein, wir können nicht allen helfen, nein, wir können nicht überall sein. Aber guck mal, wer da liegt, an deiner Straße. Und es gibt keinen Grund auf der ganzen Welt, nicht zu helfen, ganz alleine, weil er an deiner Straße liegt. Du sagst, ja, aber das große Elend ist oft in anderen Teilen der Welt, ja? Hast du gesehen, ne? Du hast auch eine Herzensstraße und da liegen auch eine Menge Leute. Es gibt einen Vers, das ist das Motto meines Lebens geworden. Steht nicht in der Bibel, aber immerhin im zweiteiligsten Buch der Juden, nämlich dem babylonischen Talmud. Und dieser Vers heißt, wer eine Seele rettet, der rettet die ganze Welt. Oft werde ich gefragt, wie bist du eigentlich zu dem Thema Kinderprostitution gekommen und dich dafür so einzusetzen und so zu verzehren, was zu ändern. Gerade auf Konzerten, wisst ihr, es wäre andere Sachen leichter zu platzieren. So Brunnenbohren in Afrika. Es gibt den Leuten ein schönes Gefühl, sie haben geholfen und so, aber es ist nicht so eklig. Oder ne, Wale retten oder ganz viele Dinge, die wichtig sind, ohne Frage. Wobei, solange es noch Menschen zu retten geht, wirst du mich nicht bei wahren Retten empfinden und ich liebe die Natur, keine Frage. Ich sag dir, wie es passiert ist. Einmal ist es eine Berufung. Als ich verstanden habe, was weltweit los ist mit 4 bis 5 Millionen Kinderprostituierten auf dieser Welt und es werden mehr. Wenn ich sehe, was los ist in Thailand, ach, in Indien, in Nigeria. Wenn ich sehe, was los ist an der deutsch-tschechischen Grenze. Es ist unfassbar. Ein bisschen was davon werden wir euch, eine kleine Portion, am Samstag zumuten, im zweiten Teil des Konzertes. Aber wenn ich mich eben nicht nur herausfordern lasse als Gutmensch, oh, man sollte was tun, sondern als ich verstand, dass ich schuldig bin an dem Elend dieser Menschen, dass mein sprichwörtlich überflüssiger Lebensstil als einer der 10% mitverantwortlich ist dafür, dass Leute hungrig sind. Das war sehr krass. Wisst ihr, was ich feststelle, wenn man so durch unsere fromme Welt, ich bin ja in den unterschiedlichsten Kreisen zu Hause. Und worauf ich immer sehr stolz bin bei Christen, ist ja ihre Gebebereitschaft und die Bereitschaft, ihr Herz berühren zu lassen. Wenn ich in der Kneipe spiele oder in einem Club spiele vor 80, 100 Leuten und wir sammeln für Schlussstrich oder wenn ich das in einer Kirche mache, egal was für eine Kirche, es ist dreimal mehr als in der Kneipe, dreimal mehr. Das haben wir ganz gut verstanden. Aber wir wollen dann bitte schön auch das Gefühl, irgendwie was Gutes getan zu haben und zu den Guten zu gehören. Sammel Opfer unter den Frommen und verteile das Brot unter die Armen und sie werden dich einen Heiligen nennen. Aber wenn du nur einmal die Frage stellst, warum sind die Armen eigentlich arm und die Systemfrage stellst, dann kann auch sein, dass ganz wenig im Hut ist. Unverschämtheit. Und dann hörst du wieder die alten Sprüche, dass die in Afrika sich mal einen Wecker kaufen sollen und mal morgens stellen sollen und mal wie wir zur Arbeit gehen sollen und mal produktiv sein sollen und dann wäre vielleicht auch nicht bla 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 bla. Als ich verstanden habe, ganz tief, und versteht ihr, ich kann doch genauso wenig wie ihr einfach aussteigen aus allem. Als ich verstanden habe, ganz tief, dass Menschen so arm sind, weil ich so reich bin und wegen meinem sprichwörtlich überflüssigen Lebensstil. Und dann an diese Kinder dachte, da bat ich Gott, mir zu vergeben. Und der Allmächtige sprach zu mir, sorg dafür, dass es aufhört. Und damit bin ich unterwegs. Uwe, das ist doch ein bisschen größenwahnsinnig, oder? Hast du sie noch alle? Sorg dafür, dass du aufhörst. Alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, maybe. Ich glaube daran, dass wer eine Seele rettet, die ganze Welt rettet. Und ich würde meinen Fuß vor Schwermütigkeit morgens nicht aus dem Bett bringen. Ob dem Leid und dem Elend und der Ungerechtigkeit dieser Welt. Wenn ich nicht kindlich, naiv mich an diesen Glauben und an meinen Herrn Jesus Christus klammern würde und sagen würde, komm, eine Seele, noch eine Seele. Ich verstehe, warum Atheisten einknicken und aufhören, Gutes zu tun. Ich verstehe, obwohl ich viele kenne, die es nicht tun, die sich immer noch einsetzen für eine bessere Welt. Aber ich verstehe, dass die vielen Kämpfer von früher, die mal die Welt verändern wollten, heute sich lieber ein Segelboot kaufen und frustriert sind. Die Jahrzehnte gekämpft haben für eine bessere Welt und sie haben sie immer schlechter werden sehen. Ich verstehe, dass die raus sind aus dem Spiel, dass sie irgendwie sagen, man hat sich doch nicht gelohnt. Aber ich glaube, dass unser König im Exil ist und dass er wiederkommt. Oder glaubt das hier irgendeiner? Ich glaube, dass Hunger aufhören wird. Ich glaube, dass Kindersoldaten aufhören werden. Ich glaube, dass Drogensucht aufhören wird. Ich glaube, dass verfluchte Ungerechtigkeit und Unterdrückung aufhören wird, wenn Jesus kommt. Hier einer. Und wenn er kommt, dann soll er mich im Widerstand finden gegen den Gott dieser Welt. Da will ich jetzt gekämpft haben. Und deswegen glaube ich, dass meine Berufung ist, dafür zu sorgen, dass es aufhört. Weil es wird aufhören. Und wenn die Schlacht am heftigsten tobt und wenn es gerade so aussieht, dass ich verliere, dann wird die Sonne aufgehen und Jesus Christus wird kommen. Und wir werden gewonnen haben. Und er wird uns bei der Arbeit finden und er wird uns im Widerstand finden. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben und ich werde es auch nicht tun. Ich freue mich so auf Samstag und ich bete, dass wir Samstag ein bisschen Geschichte schreiben. Ich fände es A genial, wenn du da bist. Ich fände es B total genial, wenn du einen mitbringst. Einen, der von Christus nicht viel weiß. Glaub mir, du wirst dich nicht schämen. Wird ziemlich weltlich. Ja, wenn wir schon mal Kritik kriegen, dann immer von Frommen. Also die Mitgebrachten, die Kirchenfremden, die finden uns super. Ich werde natürlich über meinen Glauben reden. Klar, müsstest du mich totschlagen, um das nicht zu tun. Das ist ja Teil meines Lebens. Aber wir werden ganz viele Themen haben. Leute werden auf Gott angesprochen sein. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Aber wir werden auch, weil wir Samstag hier etwas veranstalten, ein paar Kinder vom Strich holen. In Indien, in der Dominikanischen Republik, an der tschechischen Grenze und wo auch immer. Geschichte schreiben, wieder eine oder zwei Seelen retten und damit die ganze Welt. Ich lade euch ganz herzlich ein, dass ihr dabei seid und dass ihr auch dafür betet. Es sind auch genug Flyer da, habe ich gesehen. Nehmt mal mit. Tu was. Geh nicht durch diese Woche und sag, ich habe ja nichts getan. Dann geh durch diese Woche und sag, Herr, ich bin ein Nächster für jeden, den du an meine Straße legst. Amen. Ich würde sehr gerne mit uns noch beten dürfen. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Geliebter Jesus Christus, du bist Mensch geworden und es tut so gut zu wissen, dass dir nichts Menschliches fremd ist. Du weißt um Trägheit. Du weißt um Überforderung. Du weißt um lähmende Schuldgefühle und Gewissensbisse, die nicht mal von dir sind und nichts verbessern in unserem Leben und uns auch nicht besser machen, sondern nur noch weiter lähmen. Wir dürfen wissen um deine Erlösung. Wir dürfen wissen um unser Angenommensein, bedingungslos von dir. Wir dürfen wissen um deine konsequente, bedingungslose Menschenliebe. Danke, dass du unser Herz berührst heute Morgen mit deiner Liebe für jeden Einzelnen. Und zwar so dolle heftig, dass auch noch genug übrig bleibt für andere, die wir berühren dürfen mit deiner Liebe. Ich bete, Herr, dass diese wunderbare Gemeinde hier in Schwelm, dieses Zeugnis deiner Gegenwart in dieser Stadt,